Was erwarten Sie, was erwartet ihr eigentlich von einer Predigt? Wenn man die Konfirmanden fragt, dann bekommt man zur Antwort, sie soll ja nicht zu lang sein. Und möglichst so unterhaltsam, dass man gut zuhören kann, damit man sich nicht langweilt. Gut denkbar, dass nicht nur die Konfirmanden so denken, sondern manch andere auch. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, die Predigt, die soll mir gut tun. Die soll mich aufbauen. Sie soll mir Mut schenken, soll mich ermutigen und motivieren. Was, liebe Gemeinde, sollen wir eigentlich von einer Predigt erwarten? Theo Lehmann, den Menschen meiner Generation noch als Evangelist bekannt, vor allem Jugendevangelist, der hat es so zusammengefasst. Er sagt, wenn sich nicht jemand beschwert, wenn sich nicht jemand bekehrt, dann war die Predigt verkehrt. Abgesehen davon, dass man sich vielleicht darüber streiten kann, ob das ein besonders guter Reim ist, ist natürlich sehr vereinfacht, sehr plakativ gesprochen hier. Ob ein Mensch durch das Wort Gottes in der Predigt angesprochen wird, das haben wir nicht selber in unseren Händen. Das können wir nicht machen. Da merken wir vielleicht nicht mal unbedingt was davon. Aber trotzdem ist das nachdenkenswert, was Theo Lehmann hier sagt. Wenn alle Zuhörer eine Predigt schön und nett finden, wenn sie ganz angetan sind von dem, was da vorne auf der Kanzel so passiert ist, dann kann es trotzdem sein, dass die Predigt am eigentlichen Ziel vorbeigegangen ist. Und umgekehrt kann es genauso gut sein, dass eine Predigt gut war, obwohl sich die Leute anschließend kräftig darüber geärgert und aufgeregt haben. Es kann sein, dass sie gut war, weil dadurch etwas auf den Tisch gekommen ist, dass etwas in Bewegung kommt dadurch. Liebe Gemeinde, jetzt sind wir damit schon mitten in unserem Predigttext für den heutigen Sonntag. Ich lese den Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18 bis 25. Dort schreibt der Apostel Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind. Und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Der Herr segne sein Wort an uns. Der Apostel Paulus schreibt hier an die Christen in Korinth, weil es in der Gemeinde Diskussionen gegeben hat. Man hat sich heftig gestritten um die Predigt und den Predigtstil verschiedener Pfarrer oder Prediger. Paulus macht deutlich, dass er der Erste war, der in der Gemeinde gewirkt hat und auch der Erste, der dort gepredigt hat. Und Paulus wissen wir aber andererseits auch, dass er ganz offen damit umgeht, dass er nicht gerade ein begnadeter Rhetoriker ist. Er weiß, dass er nicht der Typ ist dazu, die Leute mitzureißen und sie zu unterhalten mit seiner Predigt. Und jetzt bekommt er dort in Korinth einen Nachfolger, der ihm darin weit überlegen ist. Apollos konnte offensichtlich mitreißend und sehr ansprechend predigen. Das hat vielen Gemeindegliedern gefallen. Und so hat sich dann dort in Korinth fast so eine Art Apollos-Fanclub gebildet. Wenn er gepredigt hat, dann hingen seine Anhänger gebannt an seinen Lippen. Allerdings gab es eben auch andere Gemeindeglieder, die mit Apollos nicht sonderlich viel anfangen konnten. Für sie war die ursprüngliche Predigt des Paulus das Maß aller Dinge. Die Predigt des Apollos war ihnen wohl eher zu stromlinienförmig, zu angepasst. Auf diese drohende Spaltung in der Gemeinde, die sich an Personen und eben auch an Personenkult festmacht, darauf reagiert Paulus in unserem Predigttext. Seine Reaktion ist bemerkenswert. Denn er fängt jetzt nicht einen großen Konkurrenzkampf an. Er spielt auch nicht den Beleidigten, weil Apollos scheinbar so viel besser ankommt als er. Und er versucht auch nicht, die Verkündigung des Apollos zu zerpflücken und ihm seine möglichen Defizite unter die Nase zu reiben. Paulus geht das Ganze konstruktiv an. Und so, dass es alle miteinander weiterbringt. Er macht den Korinther nochmal deutlich, was sie eigentlich von einer christlichen Predigt zu erwarten haben. Und fasst das in einer ganz kurzen Formulierung zusammen. Er sagt, kennzeichnend für die christliche Predigt ist das Wort vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz. Wenn wir das Wort Kreuz hören, dann ist unsere erste Reaktion, dass wir denken, kenne ich schon, weiß ich Bescheid, ich weiß, was jetzt kommt. Natürlich geht es in der Kirche ums Kreuz. Das Kreuz ist ja so etwas wie unser Markenzeichen, unser Erkennungssymbol, unser Erkennungszeichen für die Kirche, für den christlichen Glauben. Kreuze begegnen uns in unserem Land an vielen verschiedenen Stellen, innerhalb und außerhalb der Kirche. Natürlich auf oder über dem Altar, so wie hier bei uns. Bei manchen hängt es vielleicht auch zu Hause an der Wand oder steht auf dem Sideboard. Viele Christen, aber auch viele, die eigentlich mit dem christlichen Glauben nicht so sehr viel am Hut haben, hängen es sich um den Hals. Das Kreuz begegnet uns bei Wanderungen auf Berggipfeln, auf Kirchtürmen, auf Grabsteinen. Liebe Gemeinde, es ist doch so. Das Kreuz ist für uns egal, wo, zu einem ganz alltäglichen, zu einem ja, selbstverständlichen Anblick geworden. Selten wird es noch zum Aufreger. Zum Beispiel dann, wenn atheistisch oder anders religiös geprägte Eltern oder Lehrer sich gegen Kruzifixe im Klassenzimmer wenden und verlangen, dass sie abgehängt werden sollen. Im Bayerischen Schulgesetz hat man damals bei einer solchen Diskussion vor einigen Jahren festgelegt, dass das Kreuz ein Teil der kulturellen Tradition Bayerns ist. Das Kreuz ein Teil der kulturellen Tradition oder nur noch ein reines Schmuckstück? Ich glaube, der Apostel Paulus hätte da so seine Probleme gehabt damit. Er hätte Probleme gehabt, wenn jemand versucht hätte, ihm die Bedeutung des Kreuzes auf diese Weise nahezubringen. Habt ihr denn eigentlich noch eine Ahnung davon, was das Kreuz eigentlich ist? So hätte er vielleicht kritisch nachgefragt. Von seinem Ursprung her ist das Kreuz kein hübscher Dekoartikel. Auch kein kulturelles Symbol, sondern ein grausames, ein brutales Folterinstrument, ein Mittel zur Todesstrafe. Die Kreuzigung war damals die schlimmste, die ehrloseste Form der Todesstrafe überhaupt. Nur Sklaven, Terroristen, Schwerverbrecher sind so hingerichtet worden. Wer gekreuzigt worden ist, der hat zum Abschaum der menschlichen Gesellschaft gehört für die anderen. So eine Kreuzigung war ganz gewiss kein schöner Anblick und letztendlich Ausdruck der tiefsten Erniedrigung, die man einem Menschen zufügen konnte. Dieses erniedrigende, lebensfeindliche Kreuz verkündigt Apostel Paulus. Es geht ihm dabei vor allem um denjenigen, der an diesem Kreuz hingerichtet worden ist. Liebe Gemeinde, wenn da noch jemand behauptet, das ist keine anstößige Botschaft, die Paulus hier predigt. Aber diese Botschaft war nicht nur anstößig. Als völlig verrückt ist der Apostel Paulus, sind die Christen insgesamt angesehen worden, dass sie so einen offensichtlichen Blödsinn verkündigen. Dass ein Mensch wie ein Schwerverbrecher an einem Kreuz hingerichtet worden ist und der soll der Herr der Welt sein. An ihn sollen alle Menschen glauben. Ein gekreuzigter Gott, noch absurder, noch verrückter geht's doch nicht. Aber Paulus lässt sich von diesen negativen Reaktionen auf seine Predigt vom gekreuzigten Christus nicht davon abbringen. Für ihn war es nicht oberste Priorität, dass er bei seinen Zuhörern gut ankommt. Sein Ziel war es nicht, ihnen die Botschaft vom Kreuz so blank zu polieren, dass ihr zugunsten der besseren Verträglichkeit die eigentliche Tiefe letztendlich genommen wird. Und Paulus begründet das hier auch gleich. Er macht deutlich, die christliche Botschaft ist eben nicht ein Ausdruck irgendeiner allgemeinmenschlichen Religiosität. Es geht im christlichen Glauben nicht darum, dass wir ein höheres Wesen verehren, das immer gut auf uns aufpasst und dass wir dadurch bei Laune halten, dass wir uns gelegentlich mal im Gebet bei ihm melden und uns darum bemühen, einigermaßen anständig zu leben. Nein, sagt Paulus, das geht schon deswegen nicht, weil wir Menschen von uns aus eben überhaupt keine Ahnung davon haben, wer Gott wirklich ist. Und deshalb von uns aus auch gar keinen Zugang zu ihm finden. Natürlich kann man schon ins Nachdenken kommen oder sogar ins Staunen, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht. Wenn man in die Natur schaut, wenn man ganz bewusst wahrnimmt, wie genial jedes einzelne Lebewesen geschaffen ist, aufgebaut ist und wie es funktioniert. Das kann einem durchaus so eine Ahnung geben, dass es so etwas wie einen Schöpfer gibt. Aber liebe Gemeinde, sogar diese elementare Einsicht ist für viele Menschen ja nicht annehmbar. Da sind sie eher dazu bereit, an irgendeinen Zufall zu glauben, als daran, dass wir, so wie es bei Paulus heißt, von der Weisheit Gottes umgeben sind. Vor 14 Tagen ging es hier im Gottesdienst um unsere Berufung und darum, dass Gott uns auf eine Spur gesetzt hat. Dass er uns ganz viel mitgegeben hat, mit dem Ziel, dass wir bei ihm ankommen, dass wir in der Gemeinschaft mit ihm leben, nach ihm fragen, unser Leben als Ganzes an ihm ausrichten. Und doch merken wir, wie wir immer wieder an dem vorbeigehen, was Gott sich für uns, was er sich für unser Leben vorstellt. Wie wir vorbeigehen an dem, was dem Leben dient. Wir Menschen machen uns immer wieder selber zum Maßstab und verweigern Gott, dass er in unserem Leben den Platz einnehmen darf, der ihm zusteht. Diesen Platz, der ja auch uns letztendlich gut tut. Weil wir ihn und das Gute, das er für uns will, von uns aus nicht erkennen, hat Gott noch einmal einen ganz anderen Weg gewählt, um Verbindung mit uns aufzunehmen, um uns in seine Gemeinschaft zurückzuholen. Nicht in erster Linie beim traumhaften Sonnenuntergang über dem Meer oder beim Spaziergang über die schöne Alp sollen wir ihn finden. Nicht in erster Linie in feierlicher Stimmung oder in Glücksgefühlen, sondern eben in diesem Mann am Kreuz. Liebe Gemeinde, den tiefsten Blick ins Herz Gottes, diese grundlegende Einsicht in die Liebe und Zuneigung zu uns, bekommen wir nicht in erster Linie dort, wo Gott mit Macht und mit Kraft auftritt, sondern dort, wo er sich selber aussetzt, wo er sich selber verletzlich macht, wo er sich schwach macht für uns. Von der Schwachheit Gottes predigt der Apostel und von der Verrücktheit Gottes, der Torheit, so wie es in der Luther-Übersetzung heißt. Aber liebe Gemeinde, einen schwachen, einen verrückten Gott, den wollen wir Menschen doch eigentlich nicht. Der entspricht so überhaupt nicht unserem Denken, unseren religiösen Bedürfnissen. Und trotzdem gibt Gott sich genau so zu erkennen. Das ärgert uns vielleicht. Und wir verstehen es nicht, weil es so gar nicht unserem Denken, so gar nicht unseren Erwartungen entspricht. Aber vielleicht handelt Gott ja auch gerade deshalb so, dass kein Mensch von sich aus behaupten kann, dass er von sich aus eigener Kraft Gott erkannt hat und den Weg zu ihm gefunden hat. Gott geht genau umgekehrt vor. Er lässt diese scheinbar völlig verrückte Botschaft von dem gekreuzigten Gott verkündigen. Und dann stattet er diese Botschaft mit einer solchen Dynamik und mit einer solchen Kraft aus, dass Menschen allen Ernstes diese Botschaft glauben. Dass sie eine Gemeinschaft mit Jesus Christus finden und so das Leben finden. Liebe Gemeinde, damit ich in den Himmel komme, muss ich nicht erst einen IQ-Test ablegen. Damit ich in den Himmel komme, muss ich meinen Verstand nicht an der Eingangstüre abgeben, aber ich muss auch nicht erst dazu in der Lage sein, irgendwelche komplizierten Gedankengänge nachvollziehen zu können. Damit ich in den Himmel komme, muss ich auch nicht das scheinbare Glück haben, auf einen Pfarrer zu treffen, der so predigen kann, dass ich da immer gut unterhalten bin dabei. Damit ich in den Himmel komme, brauche ich nur eines. Dass mir der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus gepredigt wird. Dass ich mit ihm in der Taufe verbunden werde und mit meinem ganzen Leben mich an ihn binde. So hat Gott doch auch bei uns Glauben geweckt. Und so will er uns bei sich halten. Das ist ja der Grund, weshalb wir heute Morgen hier in der Kirche sind und diesen Gekreuzigten verehren, an ihn glauben. Ohne dass wir das doch eigentlich erklären können, warum gerade wir das tun und warum gerade wir das können. Letztendlich ist es diese Kraft, die in dieser Botschaft steckt, vom gekreuzigten und auferstandenen Christus. Natürlich ist es wichtig, dass wir das Gespräch mit anderen Menschen suchen. Und dass wir versuchen, ihnen auch Argumente für den Glauben zu nennen. Natürlich gehört es für uns Christen dazu, dass wir über den Glauben nachdenken und so etwas wie Theologie treiben. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir, weil wir es nicht erklären können, das Ärgernis des Kreuzes dabei ausblenden. Dass wir die christliche Botschaft schön und stromlinienförmig an die Erwartung anderer oder an unsere eigenen Erwartungen anpassen. Wir betreiben Etikettenschwindel, wenn wir anderen Menschen gegenüber nur allgemein von Gott reden. Und dabei verschweigen, dass dieser Gott, an den wir glauben, den Weg ans Kreuz gegangen ist. Wir betreiben Etikettenschwindel, wenn wir anderen Menschen gegenüber den Eindruck erwecken, glaub nur an Gott, dann geht's dir immer gut, dann bist du immer gut drauf und hast keine Probleme mehr. Der christliche Glaube führt uns in die Nachfolge des gekreuzigten Jesus Christus. Das macht unser Leben nicht automatisch einfacher und unproblematisch. Wir betreiben Etikettenschwindel, wenn wir anderen Menschen gegenüber den Eindruck erwecken, es würde eigentlich reichen, so ein bisschen religiös zu sein und ansonsten nichts gegen Gott und die Kirche zu haben. Wenn wir Paulus ernst nehmen, liebe Gemeinde, dann ist das letztendlich die zentrale Frage, wie wir zum gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus stehen. Ob wir ihn als unseren Herrn und Retter erkennen und bekennen und uns mit unserem ganzen Leben an ihn binden, ihm nachfolgen. Oder ob wir uns verärgert oder peinlich berührt von ihm abwenden. Und gerade deshalb sollen und dürfen wir diesen Christus und das Kreuz anderen Menschen nicht verschweigen. Auch wenn wir an diesem Punkt dann vielleicht nicht mehr viel argumentieren können, sondern nur noch zeugnishaft davon reden können, was wir glauben und was unser Leben hält und trägt. Auch wenn wir damit rechnen müssen, dass wir damit auf Unverständnis oder auf Widerstand treffen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, daran festzuhalten, weil diese scheinbar so verrückte Botschaft in Wirklichkeit die Kraft hat, Menschenherzen zu bewegen, ja sogar den Lauf dieser Welt zu verändern. Und gut, Gott tut das, indem er immer wieder so ganz anders handelt, als wir es erwarten. Nicht wahr, wir würden eigentlich erwarten, dass es einen starken Gott gibt. Und er begegnet uns schwach und in Niedrigkeit. Wir würden einen Gott erwarten, der so überzeugend auftritt, dass sich alle Argumente, die gegen ihn stehen, einfach so in Luft auflösen. Und er begegnet uns in einer Botschaft, die angreifbar ist. Wir hätten am liebsten einen Gott, der uns durch spektakuläre Wunder zum Glauben führt, aber stattdessen begegnet er uns in etwas Wasser, in einem Schluck Wein, einem Stück Brot oder in den Menschen, die er uns an die Seite stellt oder in den Weg stellt. Wir möchten gern einen Gott, der uns vor Unglück aller Art bewahrt. Stattdessen erleben wir, dass uns auch Leiden nicht erspart bleibt. Wir hätten am liebsten einen Gott, den wir doch in allem verstehen können. Aber stattdessen bleibt er uns immer wieder rätselhaft und fremd, sodass wir ihn nie ganz fassen können. Aber liebe Gemeinde, wem Gott die Augen öffnet, wer diesen tiefen Blick in das Herz der Liebe Gottes tut, der kennt auch, was für ein Trost das ist. Dass Gott uns so ganz anders begegnet, als wir es erwarten würden. Der merkt eben, dass da in unserem Glaubensleben nichts schief läuft, wenn wir mal keine Glücksgefühle haben, mal nicht auf Wolke 7 sind, wenn es da vielleicht mal mehr Fragen und mehr Zweifel gibt. Im gekreuzigten Christus zeigt uns Gott, dass er das aushält. Und dass er deshalb uns nicht weniger liebt, sondern er geht auch diesen Weg mit uns, um uns ans Ziel zu bringen. Wer Gott in dem gekreuzigten Christus erkennt, der kann sich daran festhalten, dass Gott ihn auch mitten im Leiden nicht im Stich lässt, sondern dass er uns gerade dort in den tiefsten Tiefen unseres Lebens ganz besonders nahe kommt. Wer Gott im gekreuzigten Christus erkennt, der weiß, dass er einen Ort hat, wo er mit seinem ganzen Scheitern, mit seinem ganzen Versagen hinkommen kann, das abgeben darf und befreit aufatmen und wieder neu anfangen kann. Und wer in dem gekreuzigten Christus den lebendigen Gott sieht, der kann sich daran festhalten, dass der Tod für uns nicht das Ende ist, sondern dass in der Kraft des Kreuzes Jesu Christi der Tod zu einem Durchgang zum Leben wird für uns. Liebe Gemeinde, jetzt habe ich Sie lange bemüht. Es ist doch jetzt eine längere Predigt geworden heute. Und ich weiß nicht, ob sie so überzeugend war oder ob sie so unterhaltsam war, dass Sie gut zuhören konnten. Eine Predigt soll das sein, da stehe ich dazu. Aber es ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass Sie die Botschaft vom gekreuzigten Jesus Christus gehört haben. Diese Botschaft hat eine ungeheure Kraft. Sie hat die Kraft, uns selig zu machen. Amen.